Heimkind. Oder wie heißt das noch gleich? Der Podcast über die Arbeit, das Leben und das Mitgestalten in der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Wir sprechen Klartext zu Vorurteilen, Erfahrungen und Themen rund um die Kinder- und Jugendhilfe.
Ihr Lieben, wir sind zurück. Herzlich willkommen zu der neuen Staffel von Heimkind, dem Podcast von und mit der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Ich bin schon ganz aufgeregt, dass wir jetzt hier wieder zurück sind. Mein Name ist Linda, ich arbeite in der Öffentlichkeitsarbeit der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe, bin also von Haus aus keine Pädagogin und habe immer viele Fragen, die ich hier in den Podcast einbringe und vielleicht auch euch damit weiterhelfen kann. Heute führe ich euch leider alleine durch diese Folge. Normalerweise hoste ich den Podcast gemeinsam mit meiner Kollegin Bettina, die viele Jahre im Gruppendienst gearbeitet hat und die pädagogische Seite hier mit in den Podcast bringt. Die Ausstrahlung der letzten Folge der ersten Staffel liegt schon eine ganze Weile zurück, aber hört unbedingt rein in die erste Staffel, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Und wir dachten, nach so einer langen Pause kann man auch direkt mal anspruchsvoll wieder einsteigen. Wir sprechen heute über das Thema Kinder- und Jugendhilfe im rechtlichen Kontext. Also keine Sorge, es wird nicht zu komplex. Dennoch möchten wir euch gerne einmal ein paar Begriffe erklären und auch Abläufe einordnen, die in der Kinder- und Jugendhilfe typisch sind, aber vielleicht nicht immer gleich ganz klar oder verständlich sind. Und dafür habe ich mir eine liebe Kollegin geschnappt, die uns aufgrund ihrer Expertise ganz sicher sehr hilfreich sein wird. Heute ist Anne bei mir im Studio und vielleicht magst du dich einmal kurz vorstellen.
Ja, hallo Linda. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier sein zu dürfen und gute Besserung an Bettina. Genau, ja, wie gesagt, mein Name ist Anne. Ich bin jetzt seit knapp 4 Jahren bei der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe tätig. Bin damals als Hausleitung in der Clearing-Wohngruppe gestartet und vor 2,5 Jahren in die Bereichsleitung gewechselt. Nach meinem Studium war ich zunächst in der Freien Jugendhilfe beim ambulanten Träger tätig mit dem Bereich Erlebnispädagogik. Nicht nur ambulant, sondern dann auch im stationären Bereich. Wir haben unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreut. Alles mit der Überschrift Erlebnispädagogik und habe mein Anerkennungsjahr dann im Jugendamt absolviert, weshalb ich dann ins Jugendamt gewechselt bin und dort langjährig tätig war, bis ich dann aus privaten Gründen ins Ausland gezogen bin und meinen Weg zur Backhaus Kinder- und Jugendhilfe gefunden habe.
Sehr schön. Du bist auf jeden Fall eine Riesenbereicherung für Backhaus. Ich höre nur Gutes und freue mich mega, dass du heute hier bist. Vielleicht steigen wir auch nochmal direkt in die Kinder- und Jugendhilfe ein. Also wir haben in der ersten Staffel natürlich auch schon ganz viel erklärt und hatten echt viele tolle Gäste aus der Einrichtung. Aber viele wissen vielleicht jetzt und hier heute an der Stelle nicht genau, was die Kinder- und Jugendhilfe eigentlich macht. Und vielleicht magst du uns das nochmal kurz erklären. Wen unterstützen wir? Welche Aufgaben haben wir als Träger bei der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe?
Ich versuche es auf jeden Fall mal, die Frage zu beantworten. Kinder- und Jugendhilfe ist ein unfassbar weiter Begriff und deckt einfach ein ganz breites Spektrum ab. Allgemein gesehen ist die Kinder- und Jugendhilfe auch gesetzlich verankert und zielt darauf ab, Kinder, Jugendliche, Familien zu unterstützen, zu fördern und auch zu schützen. Es gibt einen Grundgedanken an Partizipation, an Beteiligung quasi, Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Benachteiligung abzubauen. Das sind so die Überbegriffe. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Bereiche, nicht nur quasi das, was intensiv über das Jugendamt geleistet wird und was wir als Träger machen, sondern beispielsweise auch präventive Maßnahmen wie Angebote, die in den Jugendzentren sind, die Projekte, die da gemacht werden, zum Beispiel im Bereich Medienkompetenzen. Da gehört der Ausbau von Kindergärten, Kindertagesstätten zu, die frühen Hilfen, das heißt Angebote für Familien mit Kindern von 0 bis 3, sprich so Elterngruppen, die da sind, die Hebammen, all das gehört mit auch zur Kinder- und Jugendhilfe. Und dann gibt es den separaten Bereich noch einmal der Hilfen zur Erziehung. Auch die sind gesetzlich verankert und werden über das Jugendamt koordiniert. Das heißt eine Bedarfsprüfung, Einleitung der Hilfen und freie Träger übernehmen dann die Ausführung der Hilfen. Dazu gehören wir auch von der Backhaus Kinder- und Jugendhilfe. Und dann gibt es natürlich auch nochmal den Kinderschutz, der auch übers Jugendamt geleistet wird. Also man hört schon, es ist einfach wahnsinnig viel und jetzt auch eher ein kleiner Abriss von dem, was überhaupt alles in der Kinder- und Jugendhilfe geleistet wird. Ein großer Anteil ist wirklich präventiver Ansatz und wenn dann die Hilfemaßnahmen nicht ausreichen, dann gibt es intensivere Möglichkeiten, die dann übers Jugendamt koordiniert werden.
Okay, danke für die ausführlichen Ausformulierungen. wir steigen vielleicht mal direkt mit ein paar Begrifflichkeiten ein. Also ich glaube, das merkst du auch in deinem Berufsalltag, wenn man als Laie in Berührung kommt mit der Kinder- und Jugendhilfe, dass dann viele Begrifflichkeiten durcheinander geworfen werden. Vielleicht auch die Zuständigkeiten gar nicht klar sind. Wo liegen Zuständigkeiten beim Jugendamt? Wo liegt die Zuständigkeit oder auch Entscheidungsfreiheit bei uns als Träger? Und vielleicht fangen wir mal mit den Begriffen Sorgerecht und Vormundschaft an. Also ein Begriff, der oft fällt, ist ja das Sorgerecht. Das hat, glaube ich, auch jeder schon mal gehört. Was bedeutet das aber genau und welche Rechte und Pflichten haben Eltern und sind damit verbunden?
Ja, auch das Sorgerecht ist gesetzlich verankert im Grundgesetz. Und das bedeutet, dass Eltern ein natürliches Recht, aber auch eine Pflicht haben, für ihr minderjähriges Kind zu sorgen. Das ist erstmal per se den Eltern zugeschrieben, dieses Recht. Und das Sorgerecht teilt sich in zwei Bereiche aus. Einmal gibt es die Personensorge. Zu der Personensorge gehört zum Beispiel das Aufenthaltsbestimmungsrecht, die Gesundheitsfürsorge, schulische Angelegenheiten und auch das Aufenthaltsbestimmungsrecht. Und zu dem anderen Teilbereich gibt es die Vermögenssorge und die sagt schon, wie das Wort benennt, das heißt, die Eltern haben das Recht und die Pflicht, sich um das Vermögen des Kindes zu sorgen. Und die beiden Teilbereiche zusammen ergeben das Sorgerecht.
Okay, interessant. Guck mal, das wusste ich auch noch nicht mit diesem Vermögenssorgerecht. Ja. Spannend. Und was ist dann im Gegensatz dazu die Vormundschaft? Also wann wird Vormundschaft eingerichtet und wie entscheidet sich das vom Sorgerecht?
Also eine Vormundschaft wird eingerichtet, wenn beispielsweise Eltern verstorben sind, sie sind nicht auffindbar oder sie leben nicht innerhalb von Deutschland, was wir ja bei den geflüchteten minderjährigen Flüchtlingen haben. Das heißt, sie haben Eltern, sie leben aber nicht hier in Deutschland. Oder aber wenn Eltern das Sorgerecht entzogen wird, dann wird eine Vormundschaft eingerichtet. Und die Vormundschaft, da handelt eine natürliche Person oder eine institutionelle Person anstelle der Eltern. Das heißt, das gesamte Sorgerecht oder Teile des Sorgerechts werden übertragen. Das macht das Familiengericht, das entscheidet letztendlich dann darüber. Und es kann eine natürliche Person sein, zum Beispiel könnte eine Tante oder Oma aus der Familie das Sorgerecht übernehmen oder eine andere geeignete Person. Oftmals sind es aber auch die Amtsvormünder in den Jugendämtern. Genau, das heißt, der Vormund ja entscheidet anstelle der Eltern. Und dann gibt es einmal die Gesamtvormundschaft, wenn alle Teilbereiche des Sorgerechts beim Vormund liegen. Wenn das nur Teile sind, wie zum Beispiel nur Gesundheitsfürsorge oder Aufenthaltsbestimmungsrecht, sprechen wir von einem Ergänzungspfleger.
Und mit welchem Fall haben wir es in der Regel bei Backhaus zu tun, wenn jetzt ein junger Mensch zum Beispiel bei uns in einer Wohngruppe lebt?
Das ist total unterschiedlich und eigentlich alles so vertreten. Okay. Wir haben oftmals auch, dass bei den Eltern das Sorgerecht liegt oder nur bei einem Elternteil das Sorgerecht. Die Fälle haben wir auch. Wir haben junge Menschen bei uns wohnt, bei denen es eine Vormundschaft gibt. Das heißt, der hat alle Teilbereiche der elterlichen Sorge. Und wir haben auch Ergänzungspfleger, die zum Beispiel dann Aufenthaltsbestimmungsrecht haben. Sie haben dann letztlich entschieden, dass das Kind zum Beispiel bei uns untergebracht wird und auch die Gesundheitsfürsorge inne. Das heißt, welche gesundheitlichen Maßnahmen werden umgesetzt?
Also ganz konkret oder praktisch gesprochen, man muss bei jedem jungen Menschen ganz genau gucken, für welches Szenario wir gegebenenfalls wen fragen müssen, uns Erlaubnis einholen müssen, Zustimmung. Vielleicht hast du ein Beispiel, um das ein bisschen praktischer zu machen. Also ein junger Mensch lebt bei uns in der Wohngruppe und wird zum Beispiel eingeschult, obwohl das, da gibt es eine Schulpflicht, vielleicht ist das ein blödes Beispiel, aber muss operiert werden oder sowas. Wie wäre dann vielleicht so ein praktischer Fall, wenn die Vormundschaft oder Sorgerecht zum Teil bei den Eltern liegt, zum Teil vielleicht auch beim Jugendamt?
Ja, also beide Beispiele sind total gut, um das zu veranschaulichen. Also man kann das in beiden Bereichen machen. Es gibt zum einen, dass wir eine Vollmacht für den Alltag haben und dann ist Schule nochmal separat, weil das einfach auch einen hohen Stellenwert hat. Dafür braucht es nochmal eine Sondergenehmigung, dass wir Anmeldung vornehmen dürfen. Das heißt, für den Alltag müssen wir Vollmachten von den Eltern uns unterschreiben lassen, zum Beispiel vom Vormund oder Ergänzungspfleger, speziell für die Schule, Schulangelegenheiten. Und da muss man wirklich immer ganz genau gucken, wer hat jetzt welche Rechte inne, damit wir da einfach auch sauber in der Arbeit sind. sei es bei Schulangelegenheiten oder eben auch entsprechend, wenn es nochmal um Anbindung bei Kinder- und Jugendpsychiatrien oder um Medikamente, die vielleicht beim SPZ vergeben werden. Da müssen wir mal ganz genau gucken, wer hat da jetzt welches Recht inne. Natürlich wird mit allen gesprochen, so ist das nicht. Ne? Auch wenn Eltern die Teilbereiche der Sorge nicht mehr innehaben, sind wir im Kontakt mit ihnen und sprechen mit ihnen, auch wenn sie es nicht entscheiden.
Wow, also wenn man jetzt mal davon ausgeht, in der Wohngruppe sind 8 Kinder, dann ist das schon echt kleinteilig, was zu organisieren ist neben der reinen Betreuungsaufgabe. Ne? Ich glaube, dass viele denken, okay, die Kids können leider nicht in der Herkunftsfamilie leben und werden da jetzt betreut und kriegen Essen und Zuwendung, haben Dach über dem Kopf. Aber was da noch alles dranhängt, wenn du das so erklärst und dann mal 8 und dann jedes Kind mit einem individuellen Szenario sozusagen an Zustimmungsberechtigten.
Ja, genau. Da kommt schon einiges zusammen, was die Gruppe dann einfach auch mit im Blick und auf den Schirm haben muss.
Ja.
Auch wenn Fotos zum Beispiel im Kindergarten gemacht werden oder in den Schulen.
Oh,
wir kriegen bei Anbindung in Schule, Kindergärten immer auch nochmal einen Zettel mit. Wir machen Fotos, ist das in Ordnung, dürfen wir sie
kommt
nutzen?
Kommt dann 2 Tage vorher.
Ja, genau.
Und ihr so, sorry, wir brauchen 2 Wochen,
genau,
um das zu klären.
Genau, das sind so Sachen, die kommen dann manchmal schnell, plötzlich müssen dann abgeklärt werden, weil wenn der Fotograf in die Schule kommt, wollen wir natürlich auch, dass die Kinder da ihr Foto dann bekommen
können. Ja, klar.
Ja.
Okay, also ja, nochmal großen Respekt an alle PädagogInnen in unseren Wohngruppen. Es ist echt viel, was die so im Kopf haben müssen. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich denke, das ist spannend auch für Herkunftsfamilien, aber ich finde es auch generell spannend. Also wenn junge Menschen Kinder aus einer Familie herausgenommen werden, unter welchen Umständen darf man das überhaupt? Also wann darf ein junger Mensch aus einer Familie genommen werden? Wer entscheidet das eigentlich? Und dann gibt es noch diesen Begriff des Kindeswohls. Ich glaube, da streiten sich dann manchmal auch vielleicht die Jugendämter oder die Familiengerichte mit dem Herkunftssystem, was jetzt wirklich gut für das Kind ist. Was ist das Kindeswohl an der Stelle? Also ich verzettel mich schon wieder in einer komplexen Frage, aber fangen wir mal damit an, unter welchen Umständen überhaupt ein junger Mensch aus der Familie herausgenommen werden darf.
Ja, das Verzetteln, glaube ich, passt ganz gut, weil das ist einfach sehr komplex. Das ist kein leichtes Thema. Und da spielen unfassbar viele Faktoren mit rein. Ne? Also von daher, das ist wirklich sehr, sehr komplex und auch ein sehr sensibles Thema. Grundsätzlich ist es so, dass wenn Jugendämter Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung bekommen, sind sie verpflichtet, eine Einschätzung vorzunehmen und das auch im Zusammenwirken mit mehreren Fachkräften. Das heißt, nicht eine Person alleine im Jugendamt nimmt eine Einschätzung vor, sondern es sind immer mehrere Fachkräfte, die dann Einschätzung vornehmen zu, welche Gefährdungspunkte haben wir und welche Mittel gibt es, um die Gefährdung abzuwenden. Bei dieser Einschätzung sollen auch die Familien und auch die Kinder und Jugendlichen mit einbezogen werden, solange nicht das Kindeswohl in Frage gestellt wird. Das heißt, wenn eine Gefährdung durch Beteiligung entsteht, dann wird das System ausgeklammert, aber an sich ist es schon ein Grundgedanke, sie mit einzubeziehen und dann zu schauen, welche Möglichkeiten haben wir, um diese Gefährdung abzuwenden. Manchmal sind das wohnliche Verhältnisse, dass die Wohnungen nicht kindersicher sind. Das heißt, es wird geschaut, wie kann die Familie die Wohnung kindersicher bekommen. Manchmal sind es Bedarfe im Erziehungsverhalten. Da wird dann geschaut, gibt es andere, weniger einschneidende Maßnahmen, um die Familie so zu schützen, dass die Gefährdung abgewendet werden kann. Und erst wenn wirklich keine andere Maßnahme den Schutz ausreichend sicherstellt, dann ist eine Herausnahme von den Kindern angezeigt und du wirst dann durch das Jugendamt durchgeführt und auch da wird erst einvernehmlich versucht, mit den Eltern eine Ebene herzustellen. Wenn das nicht geht, tritt das Jugendamt an das Familiengericht heran und auch wenn da erst der Zeitraum nicht mehr möglich ist, das abzuwarten, das heißt eine Entscheidung vom Familiengericht abzuwarten, dann erfolgt eine Inobhutnahme. Das heißt, es muss wirklich eine sehr akute und sehr massive Schädigung absehbar sein.
Also keinesfalls eine leichtfertige Entscheidung. Wird auch noch geschaut, ob andere Mitglieder aus dem Herkunftssystem, also Oma, Opa, Tante, eventuell eine Option sind.
Ja, da spielen alle Faktoren mit rein und das macht es dann einfach auch, jeder Fall muss im individuellen Einzelnen betrachtet werden, weil jede Familie, jedes System ist unterschiedlich, hat unterschiedliche Herausforderungen, Schwierigkeiten und eben unterschiedliche Ressourcen. Und wenn das möglich ist, dass Familien andere Angehörige haben, die mit unterstützen können und das auch leisten können, das ist immer so beides, was ist vorhanden und was kann aber auch geleistet werden, wird das natürlich mit in Betracht gezogen. Mhm.
Das heißt, die Backhauskinder- und Jugendhilfe als Träger kommt eigentlich erst dann ins Spiel, wenn die Herausnahme letztendlich dann auch beschlossen ist, sozusagen.
Manchmal auch vorübergehend, das heißt, das finden dann in Obhutnahmen statt. Mhm. Das heißt, es ist eine so massive, akute Gefährdung für das Kind vorhanden, dass sie nicht in der Herkunftsfamilie verbleiben können. Mhm. Und über die Perspektive, sprich bleibt es in einer stationären Hilfemaßnahme, ist noch nicht klar, wird zum Beispiel gerichtlich entschieden, das ist so ein Schwebezustand. Den Fall haben wir und da aber auch, wenn klar ist, sie sind erstmal untergebracht stationär, wobei wir immer auch das Thema und Zielrückführung haben.
Okay, wenn das Kind dann außerhalb der Familie lebt, also Pflegefamilien gibt es ja auch noch, jetzt konkret bei Backhaus haben wir die Profifamilien und die Wohngruppen. Vielleicht können wir das gleich auch noch mal kurz voneinander abgrenzen. Welche Rechte hat dann das Kind, aber auch das Herkunftssystem für den Fall?
Ja, also wenn Kinder in stationäre Hilfemaßnahmen, was wie du schon sagst, beide Formen sind, sowohl die Profifamilien und auch die Wohngruppen bei uns sind stationäre Hilfemaßnahmen, die Rechte der Kinder verändern sich dadurch nicht. Also sie haben nicht weniger oder andere Rechte wie zuvor. Die Kinderrechte sind auch da gesetzlich verankert und ganz stark und schützenswert. Das heißt Mitbestimmungsrecht, Partizipation ist super wichtig. Beschwerderecht ist ein ganz großes Recht, was auch immer mehr genutzt wird. Schutz auf körperliche Unversehrtheit. Also alle Rechte, die ein Kind vorher schon hat, hat es auch weiterhin. Und vielmehr sind wir in den Einrichtungen auch angehalten und auch gesetzlich verpflichtet, strukturell dafür zu sorgen, dass ein Kind beteiligt werden kann und auch, dass es sich beschweren kann. Also da haben wir einen gesetzlichen Auftrag und sind verpflichtet.
Und die Herkunftssysteme selbst, ich meine, das ist bestimmt schrecklich für viele Mütter, Väter, wie auch immer da vorher die Situation war, wenn dann, warum auch immer, es kann ja auch wirklich ein unverschuldeter Schicksalsschlag gewesen sein oder eine schwere Krankheit. Welche Rechte hat man dann noch als Herkunftssystem?
Auch da ist das grundsätzlich natürlich für alle Beteiligten erstmal eine schwierige Situation. Das ist so, auch wenn Familien einvernehmlich zu dem Punkt kommen, zu sagen, wir können aktuell räumlich gerade nicht mehr zusammen wohnen und wir gehen den Weg in eine stationäre Hilfemaßnahme, ist es natürlich nachvollziehbar, dass es gleichzeitig super schwer ist, sowohl für die Eltern als auch für das Kind und den Jugendlichen. Und das merken wir in der Arbeit einfach auch, damit aufzufangen, sowohl auf Elternebene Ansprechpartner zu sein. Uns ist sehr wichtig, da in eine gute Zusammenarbeit zu kommen und gleichzeitig auch das Kind aufzufangen. Und das ist schon auch so ein Spagat, der da geleistet wird, weil es Gründe gibt dafür, dass das Kind nicht mehr in seiner Familie leben kann und gleichzeitig die Eltern mit ins Boot zu bekommen, eine Akzeptanz für die Situation zu erwirken und gemeinsam zu schauen, okay, wie geht's da dann weiter? Weil wenn die Eltern eine Akzeptanz für die Hilfemaßnahme haben, ist es auch für das Kind viel einfacher, sich auf die Maßnahme einzulassen, sodass wir dann auch hilfreich in der Hilfe sein können.
Das glaube ich. Also auch so ein junger Mensch, der völlig zwischen den Stühlen steht. Ich bin, wie gesagt, keine Pädagogin, aber trotzdem ist es ja so, Kinder lieben ihre Eltern immer, egal was passiert ist. Und ich glaube, da hinzukommen, dass man sich als junger Mensch dann in dieser neuen Situation wohlfühlt und nicht auch noch ein schlechtes Gewissen vielleicht hat, gerade wenn die Eltern das nicht akzeptieren können, dass die Situation jetzt vielleicht auch nur vorübergehend, aber dass sie so ist, wie sie ist, stelle ich mir gerade am Anfang eine sehr, sehr große Herausforderung vor.
Ja, das ist es auch. Und gerade so die eigene Schuldzuweisung erleben wir auch ganz häufig, dass Kinder oder Jugendliche sich selbst die Schuld zuweisen für die Situation in Verantwortungsübernahme auch oft gehen und da gut zu schauen, dass sie da keine Verantwortung für tragen. Ne? Und gleichzeitig ist das Gefühl eben da. Und das auszuhalten und da gut zu begleiten, genau, und umgekehrt auf der Seite der Eltern auch. Genau, und du fragtest, glaube ich, auch nach Rechte der Eltern an Beteiligung. Bei Eltern, die Sorgerecht das innen haben, ist es natürlich nochmal ganz klar anders verankert und auch klar geregelt. Das heißt, sie sind auch mit, unterschreiben die Vollmacht, sie sind in allen Prozessen auch mit Einverständnis einholen beteiligt. Aber wenn Eltern kein Sorgerecht mehr innehaben, bedeutet das nicht zwangsweise, dass sie gar nicht mehr beteiligt werden. Mhm. Sie entscheiden dann vielleicht nicht mehr in den Punkten, sind aber dennoch wichtig für das Kind. Weil das Kind ist in seinem System zu sehen, in seiner Lebenswelt, und da gehören die Eltern mit dazu.
Ja, du sagtest ja auch, dass die Rückführung, wenn möglich, immer das oberste Ziel ist und dementsprechend ja auch regelmäßige Kontakte einfach stattfinden und ja, der Aufbau oder Erhalt einer guten Beziehung ja an erster Stelle dann einfach auch steht.
Ja, genau. Das ist auch so in den sogenannten Hilfeplangesprächen, die auch regelmäßig mit dem Jugendamt und allen Beteiligten stattfinden, vereinbaren wir auch, wie können Besuchskontakte aussehen, in welchem Rhythmus, das heißt, wie häufig finden sie statt, sind sie über Tag oder sind sie mit Wochenendbesuchen zu Hause, das ist immer davon abhängig, wie ist die Situation in der Herkunftsfamilie. Es kann natürlich manchmal sein, dass es für das Kind notwendig ist, dass Kontakte pausieren, das ist in manchen Fällen schon auch erforderlich, wird dann entsprechend dann aber auch in den Hilfeplangesprächen kommuniziert. Kann Thema sein, wenn beispielsweise ein Kind oder Jugendlichen eine Traumatherapie macht. In manchen Fällen sagen dann die Therapeuten auch, es braucht jetzt gerade eine Kontaktpause zum Herkunftssystem.
Okay. Ich habe noch ein paar Begriffe auf meinem Zettel. Ich glaube, das reicht noch nicht.
Dann schieß mal los.
Ja, also hier stehen jetzt noch Begriffe wie Beistandschaft und sozialpädagogische Familienhilfe. Taucht auch immer mal wieder auf. Kannst du erklären, was das ist und wann was zum Einsatz kommt?
Ja, beides sind Hilfemaßnahmen aus dem Bereich Hilfen zur Erziehung, die über das Jugendamt eingeleitet werden. Das heißt, auch da gibt es im SGB 8 eine gesetzliche Verankerung, und es sind ambulante Hilfemaßnahmen. Ambulante Hilfemaßnahmen sind familienunterstützend. Das heißt, sie sind schon auch intensiver wie eine Beratungsstelle, aber noch nicht so intensiv wie eine stationäre Maßnahme. Mhm. Und eine sozialpädagogische Familienhilfe sucht die Familie in ihrem Umfeld auf. Das heißt, sie kommt in die Familie nach Hause, und Ziele und Aufgaben sind ganz themenspezifisch, welche Themen in der Familie anzutreffen sind. Mhm. Einige sagen zum Beispiel Alltagsbegleitung, Tagesstruktur, Erziehungsberatung und die gesamte Familie wird mit in den Blick genommen. Ein Erziehungsbeistand ist eher eine Hilfe konkret für ein Kind. Die nimmt da nicht per se das gesamte Familiensystem mit in den Blick, sondern ist Ansprechpartner für einen jungen Menschen. Mhm. Und auch da sind die Themen total unterschiedlich und können von Familie zu Familie variieren. Kann zum Beispiel auch sein Ansprechpartner, weil es sehr belastet in der Familie ist, aufgrund von Familienkonflikten oder auch Paarkonflikten, die da sind. Aber auch in Persönlichkeitsentwicklung, Selbstwert, Selbstvertrauen oder aber auch im Kontaktaufbau zu Gleichaltrigen.
Mhm. Ja, und das ist halt auch alles Kinder- und Jugendhilfe, ne? Aber das sind dann nicht wir bei Backhaus. Also ich finde das ganz, ja, gut, dass man das jetzt nochmal so ein bisschen einordnet, dass wir da diese stationäre Seite abdecken. Da hatten wir ja auch gerade nochmal kurz drüber gesprochen, dass wir diese Begriffe vielleicht nochmal abgrenzen. Also was ist eigentlich der Unterschied zwischen, ich nenne es mal, unseren Profifamilien, der Begriff ist ja auch durch uns geschützt, und einer Pflegefamilie? Vielleicht magst du das nochmal erklären.
Hm? Genau, bei uns heißt das Setting Profifamilie. Der Unterschied zur Profifamilie und Pflegefamilie ist, dass in den Profifamilien eine Fachkraft vorhanden sein muss. In den Pflegefamilien ist das nicht der Fall. Das müssen nicht zwangsweise Fachkräfte sein im pädagogischen Bereich. Es können, aber müssen entsprechend nicht. In den Profifamilien vergleichbar sind Erziehungsstellen. Bei anderen Trägern heißen sie Erziehungsstellen. Sind verpflichtet, dass es eine pädagogische Fachkraft gibt in dem Familiensystem.
Okay. Wie sieht denn die konkrete Zusammenarbeit aus? Also zwischen Jugendamt, dann haben wir eventuell dort noch einen Vormund, dann gibt es uns noch als Träger bei Backhaus. Also wer ist für was zuständig? Ich denke, es kommt schon vielleicht auch vor, dass du oder unsere Kolleginnen in den Wohngruppen adressiert werden mit Themen, die wir vielleicht gar nicht zu entscheiden haben. Vielleicht kannst du da nochmal erklären, ja, das ist ja so ein Dreieck mehr oder weniger, wie das Ganze genau funktioniert, vielleicht auch von der Aufnahme eines Kindes und dann darüber hinaus.
Ja, das sind total viele Themen, die da zusammenkommen und brauchen einfach auch gute Absprachen. Also an sich ist es so, dass das Jugendamt für die Hilfe oder umgekehrt eher für die Bedarfsermittlung zuständig ist. Das heißt, sie schauen, welche Hilfe braucht die Familie in Zusammenarbeit mit der Familie und leiten die Hilfemaßnahmen an. Das heißt, das Jugendamt kontaktiert uns, fragt zum Beispiel nach Plätzen an. Wenn wir einvernehmlich zu der Idee kommen, ja, das können wir uns gut vorstellen, dann gibt es Besichtigung und eine Aufnahme und zu Beginn dann auch ein Hilfeplangespräch. Das erste Hilfeplangespräch, in dem konkret Aufträge und Ziele abgesprochen werden. Das heißt, übergeordnet ist das Jugendamt koordinierend tätig und überwacht den Verlauf der Hilfemaßnahme auch. Und in der Regel haben wir da eher halbjährlichen Kontakt, nämlich immer dann, wenn die Hilfeplangespräche sind. Wir der Träger sind Hilfe durchführen da. Das heißt, wir schauen zusammen mit den Kindern und Jugendlichen, welche Themen sind da, welche Ziele sind da, beispielsweise im schulischen Bereich, im persönlichen Bereich, wenn es darum geht, Sozialkompetenzen auszubauen und eben auch die Kontakte zu den Eltern. Wie können die gestaltet werden? Wie sind die Kontakte mit den Eltern in den Austausch gehen, nachbesprechen oder auch vorbesprechen, je nachdem, was es da braucht. Und der Vormund ist natürlich auch mit im Boot. Der ist rechtlich zum Beispiel verantwortlich, wenn es die Eltern denn nicht sind. Ne? Auch der muss mit an den Tisch und unterschreibt uns eine Alltagsvollmacht, dass wir im Alltag handlungsfähig sind. Aber alles, was überhalb oder außerhalb des Alltags ist, müssen wir natürlich mit ihm sprechen. Und da gibt es dann die unterschiedlichen Aufgabenteilungen. Mhm. Genau. Und bei Bedarf geht man natürlich trotzdem so dann in den Kontakt, wenn außergewöhnlichere Situationen sind.
Und je nach Entscheidung des Familiengerichts dann halt eben noch, genau, also inwieweit dann Eltern aus dem Herkunftssystem involviert werden müssen, individuell zu schauen, wie wir vorhin schon gelernt haben. Ja, ja, also es ist wirklich komplexer, als ich dachte, ehrlich gesagt.
Ja, genau, da gehört ganz viel mit dazu und es macht es einfach auch so komplex, weil es kein Schema F gibt und ich schaue mir so und so viele Fragen an und bei 5 Kreuzen ist das und das zu tun. Also es wird immer in jeder Familie einzeln geguckt, weil auch die Beziehung untereinander der Kinder, Jugendlichen mit den Eltern auch jeweils unterschiedlich sein können. Und bei dem einen braucht es viel Kontakt und das ist auch gut, dass wöchentliche oder 14-tägige Besuchskontakte sind. Und bei manchen ist es gut, dass sie auch begleitet werden.
Mhm. Ich kann mir vorstellen, dass dabei einige Herausforderungen auch in unserem Alltag auftauchen. Also vielleicht kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern oder ja auch rechtliche Hürden, Herausforderungen. Vielleicht gibt es da so ein paar Dinge, die immer mal wieder auftauchen. Stimmt gerade zu Anfang auch, kann ich mir vorstellen.
Ja, also rechtliche Hürden, wenn ich so überlege, ganz spontan fällt mir zu den rechtlichen Hürden gar nicht so unfassbar viel ein, weil es an sich meistens eine Klarheit gibt, zu wer hat welche Rechte inne. Das andere ist dann Absprachen zu treffen. Das heißt, zu schauen, wer hat welche Aufgabe, die Unterschriften für Vollmachten einzuholen und erstmal, ich sag mal, Anbindung vorzunehmen, Kindergarten, Schule. Das sind so Automatismen, die dann entsprechend auch laufen. Herausfordernd ist, würde ich sagen, eher, wir arbeiten mit Menschen zusammen, die alle ihre Emotionen auch mit dabei haben, alle ihre eigenen Biografien. Und da sowohl im Helfersystem als auch im Kontakt mit der Herkunftsfamilie gut in Absprachen zu kommen, gut in die Zusammenarbeit. Wenn wir Kinder bei uns aufnehmen, denen es natürlich nicht so leicht fällt, dass sie getrennt sind von ihrer Herkunftsfamilie, gehen sie mit den Emotionen beispielsweise auch in den Kindergarten und in die Schule und zeigen dort auch möglicherweise Verhaltensauffälligkeiten, die ja auch Kindergarten und Schule vor Herausforderungen stellen kann. Mhm. Und da nicht in Schuldzuweisungen zu kommen, sondern gemeinsam zu schauen, okay, was brauchen die Kinder und Jugendlichen denn und was kann wer leisten?
Mhm. Steht ihr denn für das Herkunftssystem immer zur Verfügung? Also wenn da tauchen ja gerade bestimmt zu Anfang sehr viele Fragen auf, auch vielleicht Unmut oder Unverständnis, das geklärt werden muss. Kann das dann bei Backhaus adressiert werden oder ist dann eher das Jugendamt zuständig, um diese Fragen zu beantworten?
Ja, das ist auch eine ganz spannende Frage, weil die durchaus häufig auch zu Trage kommt. Unklarheiten gibt es manchmal schon für Familie oder die Kinder und Jugendlichen, wenn es um den Anlass der Hilfemaßnahme zum Beispiel gibt. Das heißt, da ist dann ganz klar auch nochmal das Jugendamt in der Verantwortung und gefragt, Aufklärung zu leisten. Manchmal braucht es auch nicht nur einmal, sondern 3, 4, 5, 6 Mal eine Erklärung an das Familiensystem, warum eben diese Maßnahme jetzt gerade auch notwendig ist, weil das einfach auch Themen sind, die durch einmaliges Erklären sich nicht unbedingt setzen, sondern mehrfach wiederholt werden müssen. Das sind so Fragen, die dann in die Richtung gerichtet werden oder auch in welchem Verhältnis sind Umgangskontakte, das wird auch durch das Jugendamt mitentschieden oder wenn es zum Beispiel eine Vormund gibt, mit denen dann auch zusammen. Genau, und alles, was den Alltag betrifft, da sind wir dann auch Ansprechpartner. Das heißt, Schulangelegenheiten übernehmen wir, sind im Austausch mit der Schule. Auch das ist natürlich nicht immer ganz so einfach dann auszuhalten, dass Eltern da nicht mehr direkt im Kontakt sind, sondern die Kontakte über uns laufen. Und da braucht es dann gute Abstimmung.
Eine Frage fällt mir jetzt gerade noch so ein. Manchmal sind junge Menschen ja auch anonym untergebracht, aus Gründen, die wir uns vielleicht alle vorstellen können. Besteht dann tatsächlich auch wirklich gar kein Kontakt zum Herkunftssystem oder versucht man das dann irgendwie anders zu regeln? Läuft das dann übers Jugendamt beispielsweise?
Persönlichen Kontakt bei klaren, wirklichen anonymen Unterbringungen im 1:1 zwischen Familie und Kind erfolgt dann tatsächlich nicht. Das bedeutet, dass die Eltern informiert werden und auch an der Stelle dann über das Jugendamt. Das heißt, wir geben die Informationen an das Jugendamt weiter und das Jugendamt gibt die Informationen dann an die Herkunftsfamilie weiter. Das sind schon sehr eher seltenere Ausnahmefälle, die aber durchaus vorkommen können.
Okay, vielleicht, ja, wir kommen, glaube ich, schon so langsam zum Ende. Du bist jetzt komplett vom Fach. Ich bin sehr abgeholt von deinen Ausführungen und habe echt schon viel dazu gelernt. Und alle, die den Podcast hören, vielleicht auch. Aber was sollten, ja, so ein System von einem Kind, da gehören ja viele Personen dazu. Eltern, andere Bezugspersonen, Fachkräfte in Schulen, Kitas. Was würdest du diesen Personen mitgeben, wenn der junge Mensch, sei es das eigene Kind oder ich bin Lehrer, Lehrerin und habe einen jungen Menschen bei mir in der Klasse und dieser kann dauerhaft nicht in der Herkunftsfamilie leben. Entstehen dann für mich neue Aufgaben? Was muss ich unbedingt wissen? An wen kann ich mich wenden? Das ist schon wieder eine sehr komplexe Frage. Ne?
Ja, ich überlege gerade. das heißt, die Kinder sind noch in der Familie oder wie meinst du das?
Nee, ich stelle mir das tatsächlich gerade so vor, dass ein junger Mensch dann bei uns stationär aufgenommen wird und ich bin jetzt vielleicht, wie man so schön sagt, völlig lost. Ich bin die Mama, bin völlig verloren oder ich bin der Lehrer, gehen wir mal davon aus, das Kind bleibt vielleicht in der Schule, wo es vorher auch schon gewesen ist. Und ich habe vorher gar nichts mit Kinder- und Jugendhilfe zu tun gehabt und bin jetzt völlig ratlos. Also was würdest du jemandem empfehlen? Wie geht man in diesem Moment mit der Situation um, damit man auch nichts falsch macht? Vielleicht rechtlich gesehen, ist da sinnvoll, ein bestimmtes Buch zu lesen? Sollte ich dann mal bei Backhaus anrufen und fragen, wie es so aussieht?
Ja. Das sind auch verschiedene Themen, die damit reingehen. Das eine die Eltern, die natürlich direkt betroffen sind. Das andere ja auch System Schule oder Kindergarten, wo eine eigene Betroffenheit mit dabei sein kann. Ich glaube, wichtig ist da in den Austausch zu gehen mit den Helfersystemen, die entsprechend da sind. Das heißt, Eltern, wenn Fragen, Unklarheiten oder wenn vielleicht hier und da auch nochmal was aufstößt, den direkten Kontakt zu suchen, ebenso bei den Schulen und Kindergärten, wenn ich da merke, da sind irgendwie Verhaltensauffälligkeiten, ich kann die nicht einsortieren, ich kann sie nicht zuordnen, wo kommt es denn her, da in den Austausch zu gehen. Die Gruppen versuchen natürlich da proaktiv zu sein und direkt zu sagen, da könnten gerade irgendwie Emotionen und Betroffenheiten beim Kind sein, wir sind damit am Ball, also da schon im Vorfeld was mit abzufedern, aber es gelingt ja natürlich auch nicht immer oder nicht immer weiß man darüber. Und da gut im Austausch zu sein, denke ich, ist einfach sehr hilfreich, um Missverständnisse direkt vorzubeugen, weil an sich haben wir alle das Ziel, nämlich zu schauen, wie kann es dem Kind, dem Jugendlichen gut gehen und wer kann da was leisten und da nicht in Frontenbildung zu geraten.
Also wer wäre so die erste Anlaufstelle, wenn ich in der Kita arbeite zum Beispiel? Ist das dann eher Backhaus oder eher das Jugendamt? Also mit wem sind wir da in der Regel im Austausch?
Wenn die Kinder schon untergebracht sind in stationären Hilfemaßnahmen beispielsweise, dann wäre der Anlaufweg des Kindergartens dann auch zu den entsprechenden Gruppen, weil dort auch eine Schweigepflichtanwendung besteht und eine Vollmacht, in den Austausch zu gehen. Sind Kinder noch nicht untergebracht, ist natürlich auch das Jugendamt Anlaufstelle. Dort können sie sich natürlich informieren, Beratung einholen. Freie Träger können auch 8b-Beratung in Anspruch nehmen, falls sie den Eindruck haben, es könnte eine mögliche Gefährdung vorliegen. Was können wir dort noch selber machen?
Was ist eine 8b-Beratung?
Das sind Beratungsmöglichkeiten für Stellen, die mit Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten, beispielsweise Schulen, Kindergärten, die können sich dort eine Beratung einholen und müssen nicht direkt eine Meldung ans Jugendamt tätigen, weil das Jugendamt dann ja natürlich auch tätig werden muss. Und in manchen Fällen können diese Helfersysteme selbst erst nochmal was machen, beispielsweise mit den Eltern sprechen und schauen, wissen die Eltern überhaupt darum? So viele Sachen können so schon mal ausgehoben werden. Genau, das wären so Anlaufstellen, die da sind, wenn das Kind aber auch noch in der Familie ist und dann eben entsprechend dann direkt mit den Eltern in den Kontakt zu gehen. Das geht nicht immer, aber in vielen Fällen ist auch das möglich und das kann ich in der Beratungsstelle dann abklären, was geht und was geht eben auch nicht. Genau, und ansonsten, wenn Kinder direkt schon untergebracht sind, den Weg zum Helfersystem, damit da Absprachen, Vereinbarungen getroffen werden können und auch Missverständnisse vorgebeugt werden können.
Vielleicht noch eine abschließende Frage. Ich bin auch Mama. Ich komme vielleicht in die Situation, ich habe schwere Depressionen, ich packe das alles nicht, bin alleinerziehend. Ich rufe bei Backhaus an. Ich bin völlig verzweifelt. Ist das in Ordnung? Würde man mir dann an der Stelle auf jeden Fall erstmal helfen und beratend zur Seite stehen? Wäre das eine Option oder würdest du sagen, direkt beim Jugendamt anrufen? Es ist ja auch eine Riesenhürde, direkt bei einem Amt anzurufen. Und ich erlebe das auch in meiner Funktion in der Öffentlichkeitsarbeit, dass da auch manchmal über Social Media Fragen kommen beispielsweise. Und ich sehe, da ist ein Bedarf auch, sich niedrigschwellig zu erkundigen oder auszutauschen. Ich frage für eine Freundin oder wie auch immer es dann lautet. Und ich bin schon geneigt zu sagen, anrufen darf man auf jeden Fall. Und dann können wir als Experten oder Expertin vielleicht vorgeben, wie jetzt sinnvollerweise der Weg wäre. Was würdest du dazu sagen?
Melden darf man sich natürlich, das ist gar keine Frage. Ob wir dann der richtige Anlaufpunkt sind, das ist natürlich dann eine andere Frage. Wahrscheinlich würde, wenn sich jemand bei mir meldet, ich eher dann schauen, okay, wo könnte eine passende Anlaufstelle für dich sein? Manchmal sind es eben konkret die Jugendämter, wo ich Unterstützung bekommen kann. Manchmal gibt es aber auch eher den Eindruck, eine Beratungsstelle, die wir ja auch in den Landkreisen haben, reicht aus. Und vielleicht ist das erstmal ein Anlaufpunkt, gerade in persönlichen Belastungsproblemlagen zu schauen, wird mir da ausreichend geholfen oder brauche ich vielleicht einfach auch mehr?
Ne? Familienzentren beispielsweise.
Genau. Ja.
Also das gehört ja auch alles zur Kinder- und Jugendhilfe mit dazu.
Ja, genau. Es gibt diverse Notruf-Hotlines, wo ich mich melden kann, Krisentelefone. Das sind alles Anlaufstellen, an die ich mich wenden könnte.
Vielleicht packen wir das mal in die Infos zu dieser Folge. So ein paar Nummern oder Websites, die da hilfreich sein können. Aber in der großen Not darf man sich natürlich auch mal bei uns melden, auch wenn das dann vielleicht am Ende nicht das ist, worauf es hinausläuft. Ja, ich wäre, glaube ich, an der Stelle erstmal leer gefragt, möchte die HörerInnen auch nicht überfordern mit einem riesen Deep Dive. Ich glaube, wir haben die wichtigsten Begriffe einmal kurz angerissen und versucht voneinander abzugrenzen, so ein bisschen deutlicher herausgestellt, wo Backhaus auch in diesem ganzen Kontext wiederzufinden ist. Und wenn du dem nichts hinzuzufügen hast, dann könnten wir die Folge an der Stelle, glaube ich, langsam abschließen. Vielen Dank, dass du da warst, auf jeden Fall.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Also du hast nichts hinzuzufügen, nehme ich dem.
Ja.
Dann kann ich nur hoffen, dass alle heute viel mitnehmen konnten. Das war die erste Folge der zweiten Staffel. Hört in die erste Staffel nochmal rein. Ich freue mich schon auf die zweite Folge. Da ist Bettina dann ganz bestimmt auch wieder mit dabei. Und Anregungen, Kritik und Fragen könnt ihr wie immer an podcast@backhaus.de per Mail schicken. Folgt unseren Social-Media-Kanälen und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ciao.
Tschüss.